Es war auf der Gemeindefreizeit im letzten Herbst. Im Schwarzwald waren wir da. Und da habe ich nach dem Abendprogramm unserem Referenten den Schlüssel vom Zimmer mitgegeben, in dem ich gemeinsam mit ihm gewohnt habe, dass der schon ein bisschen früher ins Bett gehen kann. Und wir sind dann noch zusammengesessen an dem Abend. Und als dann die Letzten ins Bett gegangen sind, da habe ich noch was aufgeräumt und habe noch was vorbereitet für den nächsten Tag. Und dann ging ich rüber zu dem Haus, wo wir gewohnt haben, aber dort war die Tür zu. Und ich habe meinen Schlüssel nicht mehr gehabt. Und es war mittlerweile tief in der Nacht, so vielleicht halb zwei rum, je nachdem, so ungefähr. Und es war kalt im Herbst. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Habe natürlich erst mal gerufen, weil ich habe das Fenster gesehen, wo der geschlafen hat und es war gekippt. Da habe ich gedacht, ich rufe erst mal. Aber der hat mich nicht gehört. Dann habe ich probiert, naja, dann machen wir es mit Steinle werfen. Ja, so kleine Steinle, das an die Fensterscheibe. Ich habe auch die Fensterscheibe getroffen, hat man schon auch gehört draußen, aber drinnen wohl nicht. Hat man nicht gehört. Dann habe ich einen nach dem anderen angerufen. Zum Glück hat man ja Handy dabei, wo man dann weiß, der, wo da drin schläft, den können wir anrufen. Alle Telefonnummern, die ich von Leuten, die in dem Haus geschlafen, in meinem Handykette habe, habe ich dann abgeklappert und niemand hat mich gehört. Die sind alle so friedlich geschlafen. Und dann macht man sich schon Gedanken. Wenn keiner dich hört, was machst du dann? Schreist du immer noch lauter? Oder stellst du dich irgendwann mal darauf ein, dass du jetzt irgendwo gucken musst, wo du jetzt draußen übernachtest? Oder wie das wird? Je länger das geht, dass man einen nicht hört, desto unangenehmer wird es. So war es jedenfalls für mich in der Nacht. Es war ziemlich unangenehm. Und ich habe immer weiter telefoniert. Und irgendwann, zum Glück, hat der Tobias sich weggelassen von meinem Telefonanruf. Und dann wusste ich schon mal, jetzt hat mich einer gehört. Es hat dann noch schön ein bisschen gedauert. Ich bin dann noch weiter in der Kälte gestanden draußen. Es hat sich erst mal nicht viel geändert. Aber ich wusste, jetzt kommt gleich einer, der lässt mich rein. Jetzt bin ich gehört. Das ist schon ganz viel wert. War für mich ein spannendes Erlebnis, wo mir das so richtig nahe gekommen ist, wie es ist, wenn man einen nicht hört, wenn man nicht gehört wird. Ich höre das in diesen Tagen irgendwie ganz oft, diesen Satz, wir werden nicht gehört oder das Empfinden, dass jemand nicht gehört wird. In unserer Gesellschaft kann man das gerade ganz oft hören, finde ich. Zum Beispiel die Pflegekräfte in sozialen Einrichtungen oder Krankenschwestern, die jetzt sagen, man auch mit Recht sagen, unsere Forderungen nach mehr Gehalt, nach mehr Personal, das wird seit Jahren nicht gehört. Oder es gibt Rentner, die sagen, wir haben so wenig, dass es zum Leben eigentlich gar nicht reicht. Wir kämpfen mit der Armut, aber uns hört man überhaupt nicht. Es gibt junge Leute, die sagen, wir haben innovative Ideen, wir würden gern was machen, was ausprobieren, aber uns hört man nicht. Andere Junge wollen für den Klimaschutz eintreten. Die können mittlerweile eigentlich nimmer sagen, dass man sie nicht hört, aber trotzdem tun sie es manchmal. Auf uns hört doch keiner, heißt es da. Wissenschaftler sagen das auch, dass man sie auf sie zu wenig hört. Gewerkschaften sagen das, Lobbygruppen. Und was ist eigentlich mit denen, die sich noch gar nicht zu Wort melden können? Die ungeborenen Kinder, ganz insbesondere die, denen die Abtreibung droht. Wer hört die eigentlich? Aber es ist nicht nur im großen gesellschaftlichen Zusammenhang, auch im privaten kann es das geben. Dieses Gefühl, dass mich keiner hört, wenn in einer Ehe das so ist, dass einer sagt, mein Partner hört mich gar nicht mehr. Der versteht mich nicht nur, sondern er hört mir gar nicht zu, er hört mich überhaupt nicht mehr, dann wird man einsam. Oder wenn Senioren in Heimen sagen, mich hört keiner, dann geht es auch so. Oder in der Gemeinde kann das auch passieren, dass man den Eindruck hat, keiner hört mich hier mit dem, was ich hier sage oder was ich sagen will. Das ist nicht so einfach, wenn man nicht gehört wird. Wie gehen Menschen eigentlich damit um, wenn sie das empfinden, dass man sie nicht hört? Ich meine, dass es zwei Wege gibt. Und ich finde, dass man die beide schon bei kleinen Kindern sehr schön sehen kann. Also wenn ein kleines Kind den Eindruck hat, dass es nicht gehört wird, dann gibt es eine Möglichkeit, nämlich, dass es immer lauter schreit. Kinder können ganz schön laut schreien, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht gehört werden. Ja, manche nicken schon, die kennen das. Das können kleine Kinder sehr, sehr gut und die setzen die Fähigkeit auch ein, um sich Gehör zu verschaffen. Die geben alles, die verausgaben sich total im Schreien, nur dass Mama oder Papa sie hört. Und manchmal kombinieren sie das Schreien dann auch noch mit Stampfen oder irgendwas rumschmeißen. Das ist so die Methode. Wenn mich keiner hört, dann bin ich offensichtlich zu leise. Also muss ich lauter werden, so lange, bis jemand reagiert, wie ich das will. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ein Kind, wenn es nicht gehört wird, ganz still wird und dass es sich in sich selber zurückzieht. Vielleicht selten oder vielleicht sieht man es auch nur nicht so oft. Aber je nach Typ ist es auch eine Weise, auf das nicht gehört werden zu reagieren. In der Gesellschaft sind es die, die unter Altersarmut leiden oder vielleicht auch Hausfrauen, Hausmänner, die schon gar nicht mehr danach rufen, dass auch ihre Arbeit eigentlich einen Lohn verdient hat. Das hört man schon gar nicht mehr. Oder Menschen, die Scham nicht verlernt haben, die sich auch schämen, die würden irgendwann eher still werden, auch wenn man sie nicht hört. Das sind die, die sagen, man hört uns nicht, wahrscheinlich, weil man uns nicht hören will. Und die damit versuchen, klarzukommen. Das ist eine Methode. Und die andere Methode, wenn man mich nicht hört, dann brülle ich wie am Spieß. Das sieht man in der Öffentlichkeit auch. Das sieht man bei Demonstrationen ganz oft. Egal, ob das für Fridays for Future war oder jetzt die Maßnahmen gegen Corona. Da schreit man ganz laut, so lange, bis man Gehör findet. Oder in der Wirtschaft gibt es auch, wo Unternehmer vom Staat gehört werden wollen, wo sie immer lauter rufen. Auch den Fußball kann man dazu zählen. Das Schwierige bei den lauten Rufern ist, wie beim kleinen Kind, dass manche das bis in den Bereich treiben, wo es ungesund wird. Das Gefühl, nicht gehört zu werden, ist im Extrem, nicht zwingend, aber leider immer wieder, so dass es zu einem Extremismus führen kann. Dass es wie zu einem Schreikrampf werden kann, in dem man sich reinsteigert und wo man dann kaum noch rauskommt. Und die Methode ist deshalb kritisch. Da muss man sehr vorsichtig sein, finde ich, im Umgang mit dem Nicht-Gehört-Werden. Denn so verständlich das ist, dass man den Wunsch hat, gehört zu werden und auch das Gefühl hat, gehört zu werden, das Ganze wird irgendwie ungut, wenn man darauf beharrt, dass man gehört wird. Wenn ich das so erlebe, dann habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass da oft gar nicht mehr so sehr die Forderung dahinter steht, gehört zu werden, sondern eher die Erwartung, dass man bestätigt wird oder dass es umgesetzt wird, was man selber möchte. Schon die kleinen Kinder, die laut schreien können, die wollen oft nicht nur gehört werden, sondern sie wollen ihren Willen durchsetzen. Das ist nochmal was anderes. Demonstrationen für Klima- oder gegen Corona-Maßnahmen, das behaupte ich jetzt einfach mal so, die wollen nicht nur gehört werden, sondern die wollen eigentlich ihren Willen durchdrücken. Die schreien so lange, bis ihre Meinung durchgesetzt wird und nicht nur so lange, bis sie gehört wird. Und da wird dann auch nicht mehr auf andere Stimmen gehört, da hört man dann nur noch, was man hören will. Auch die extremistischen politischen Flügel, ganz egal, ob das rechts oder links ist, die greifen dabei zu Mitteln, die mit Hören und gehört werden eigentlich nichts mehr zu tun haben. Was macht man denn da? Wie gehen denn Eltern mit einem Kind um, das sich in einen Schreikrampf hineingeschrien hat? Muss man da jede Forderung am besten erfüllen, dass endlich Ruhe ist? Und wenn das normal wird, dass man dann die Forderungen erfüllt, ist das die beste Lösung für das Kind? Es ist nicht so leicht, wenn jemand so laut um Gehör schreit. Wir schauen heute mal, wie es unser himmlischer Vater macht. Der ist ja auch ein Vater für uns. Und wir als Kinder Gottes, wir haben durchaus manchmal den Eindruck, dass Gott uns nicht hört. Hört mich Gott denn? Die Frage stellen sich so viele, die im Krankenhaus liegen und dort beten. Warum machst du mich nicht gesund, Gott? Du kannst doch. Hörst du mich nicht? Oder andere, die fragen, warum fühle ich mich so niedergeschlagen? Oder warum gibt es so viel Leid in dieser Welt? Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt? Gott, hörst du das nicht? Wir beten doch, wir rufen doch schon immer, seit Jahren. Warum musste meine Frau sterben? Könnte auch so eine Frage sein. Oder wie lange muss ich noch auf meinen Partner warten? Hört Gott mein Rufen nicht? Warum schenkt Gott uns kein Kind? Hört er uns nicht? Oder Gott, ich brauche die Arbeitsstelle, ich brauche sie schnell, sonst wird's eng, hör mich doch endlich. Oder Gott, jetzt komme ich mit meinen Fragen und Zweifeln schon lang zu dir, aber es wird irgendwie nicht besser, sag doch was. Oder wenn die Diagnose Krebs kommt und du betest und du rufst zu Gott und der Krebs kommt aber wieder und dann beten andere für dich mit und du denkst, das kann man doch nicht überhören, Gott, aber der Krebs kommt wieder. Das waren ein paar Fragen und vielleicht hast du deine ganz persönlichen Fragen auch, wo du sagst, jawohl, da frage ich mich auch, hört Gott mich eigentlich? Wir schauen heute auf Habakuk. Denn Habakuk, der hat solche Fragen gehabt. Der hat in die Welt geschaut und das hat ihm Schmerzen verursacht. Und dann hat er diese Fragen gestellt an Gott. Habakuk, das Buch, wir gucken heute das ganze Buch durch. Ich lese allerdings nicht den ganzen Text. Es sind 3 Kapitel bloß dieses Buch. Und es ist ein Gespräch von Habakuk mit Gott. Da geht es manchmal ein bisschen hin und her. Ich würde euch mal empfehlen, das Buch Habakuk einfach mal vielleicht heute Mittag oder in nächster Zeit einfach mal die 3 Kapitel komplett zu lesen. Es ist ganz spannend, wie da das Gespräch abläuft. Und wir gucken das nicht das ganze Gespräch an. Ich lese das in 3 Schritten, immer so Abschnitte, dass wir mal sehen, wie dieses Gespräch abläuft. Und der erste ist der Anfang, wo wir diese Frage hören, wo Habakuk diese Frage stellt. Habakuk 1, die Verse 2 und 3, da steht nämlich, Herr, Wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Da guckt einer in die Welt und er guckt sie nicht nur an, sondern er sagt das, was er sieht, auch Gott. Er sagt ihm, woran er leidet. Hörst du mich nicht? Obwohl ich schon so lange zu dir schreie. Wenn man nicht das Gefühl hat, gehört zu werden, wo ist dann diese besondere Verbindung im Gebet, die wir letzte Woche so hochgehalten haben? Wo ist dann der Wert da drin, dass wir eine Verbindung mit Gott haben? Wenn Gott doch nichts von sich hören lässt, dann sind doch schnell Gedanken da wie, ja, Gott interessiert sich vielleicht nicht für mich. Oder Gott ist halt nicht für mich da. Bin zu unbedeutend für Gott. Oder vielleicht irgendwann auch der Gedanke, vielleicht gibt's Gott gar nicht, wenn er mich nicht hört. Das Problem, wenn man nicht gehört wird, ist das, dass man das Gefühl kriegen kann, dass das Gegenüber nicht da ist. Genau deshalb ist es ja auch für kleine Kinder so schwierig, wenn die Mama einen nicht hört. Es ist, wie wenn sie nicht da ist. Und das Umgekehrte ist genauso der Fall. Wenn man gehört wird, dann gibt einem das Sicherheit, weil man weiß, es ist jemand da gegenüber. Der andere ist da. Und da reicht manchmal eine Kleinigkeit. So wie vorher, ganz am Anfang. Als ich gefragt habe, das war ja gestellt, dass ich gefragt habe, könnt ihr mich hören? Und mir hat es gereicht, dass 2 oder 3 von euch einen Daumen hochgegeben haben. Das hat mir schon gereicht. Mehr habe ich als Antwort gar nicht gebraucht, sondern das hat mir gezeigt, jawohl, ihr seid da. Man hört mich. Gehört zu werden, das ist wichtig, weil man weiß, es ist jemand da. Es ist jemand da, der mich hört und der für mich da ist. Wenn jemand beim Rettungsdienst anruft, 112 wählt und jemand am Telefon den Rettungsdienst ruft, dann ist dadurch nicht gleich alles wieder besser. Die Situation ist gleich schwierig wie vorher, aber man weiß, man wurde gehört und man hat die Hoffnung, dass man gerettet wird. Oder wenn man nachts draußen in der Kälte steht bei der Gemeindefreizeit, egal wie lange das war, dann weiß man, auch wenn es noch eine Weile dauert, aber mich hat einer gehört und der kommt und der lässt mich rein. Selbst wenn man sein Gegenüber nicht sieht, gehört zu werden, das gibt einem Sicherheit. Den Jüngern ist genauso gegangen nach der Himmelfahrt. Nachdem Jesus in den Himmel wieder aufgefahren ist, da hat sich ihr Glaube verändert. Er hat sich nämlich so verändert, dass sie auf einmal das Gegenüber, Jesus als Gegenüber, nicht mehr gesehen haben, aber sie wussten, er hört uns trotzdem. Das ist ein Glaubensschritt, den die Jünger da machen. Das ist eine Veränderung in ihrem Glauben hin zu Pfingsten, dass sie, und vielleicht gibt es deshalb auch diese 10 Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, dass die Jünger Zeit haben für diesen Glaubensschritt. Zu merken, ja, wir sehen Jesus nicht mehr, aber er ist da. Er hört uns trotzdem noch. Auch wenn die Lage noch nicht besser geworden ist, er hört uns. Und jetzt sind wir wieder bei der Unterscheidung, die ich vorher gemacht habe. Gehört zu werden ist nicht dasselbe, wie seinen Willen durchsetzen zu können oder bestätigt zu werden. Man wird nicht erst dann gehört, wenn alle Wünsche oder Forderungen auch umgesetzt werden, sondern bei allem Rufen ist es wichtig, das Gespür nicht dafür zu verlieren, wo man tatsächlich gehört wird, auch wenn sich dadurch noch nicht alles ändert. Das ist das, was Gott dem Habakuk gibt auf seinen Ruf hin. Er antwortet ihm und er zeigt ihm, dass er ihn hört, aber das, was der Habakuk da zu hören bekommt, das ist nicht leicht. Denn Gott hält ihm eine Rede. Ich fasse jetzt das erste Kapitel mal kurz zusammen. Da sagt er kurz gesagt, es wird noch schlimmer, Habakuk. Das Königreich Babylon, das wird brutal gegen Juda vorgehen. Die werden euch erobern, die werden euch gefangen nehmen, die werden euch verspotten. Wahrscheinlich kann man nicht klarer sagen, Habakuk, du wirst sehr wohl gehört. Nicht erst, wenn alles nach deinem Willen läuft. Das ist eine ganz schön harte Nuss, die der Habakuk da zu knacken hat. Und was macht der Habakuk jetzt? Jetzt, wo er weiß, Gott hört ihn, da führt er das Gespräch weiter und sagt Gott, er kuscht auch nicht. Er sagt, dass er Gott eigentlich als einen Gott kennt, der es nicht ertragen kann, wenn Menschen leiden. Aber er leitet daraus keine Forderung ab. Er sagt jetzt nicht, Gott, du musst doch helfen, du musst doch einschreiten, tu doch endlich was. Sondern er sagt es in einem Bild, ich stelle mich jetzt wie auf einen Turm und ich halte Ausschau nach dem Gott, der hilft. Und dann warte ich ab, was du mir sagst. Habakuk hört weiterhin, auch wenn ihm die Antwort von Gott nicht gefallen hat. Es hat trotzdem für ihn einen Wert, dass er weiß, Gott hört ihn. Das ist wertvoll. auch wenn sich an der Situation noch nichts geändert hat. Und ich finde, dass wir das nicht unterschätzen dürfen, auch wenn eine Krankheit nicht besser wird. Auch wenn man auf den Partner weiter warten muss oder auf den Job oder mehr Lohn und Anerkennung. Lasst uns nicht erst dann meinen, dass Gott uns hört, wenn er unsere Bitten erfüllt, unseren Katalog abgearbeitet hat, sondern Gott hört uns schon auch vorher. Auch jetzt hört er uns, auch in all dem, was nicht gut ist in dieser Welt. Auch jetzt hört er uns und er bleibt mit uns im Gespräch. Auch mit dem Habakuk bleibt er im Gespräch. Er gibt ihm eine Antwort, die auch eine Antwort für uns sein kann in allen unseren Fragen, die wir Gott zurufen. Predigttext Teil 2. Jetzt gehen wir ins Kapitel 2, ganz am Anfang. Da kommt nämlich diese Antwort von Gott. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Denn jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist, was du schreiben sollst. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Gott erfüllt nicht die Wünsche vom Habakuk, sondern er sagt ihm zwei Dinge, zwei Aufgaben. Warten und glauben. Geduldig sein und Gott das Richtige tun zur richtigen Zeit zutrauen. Das ist ein Ausdruck von Ehrfurcht und von Demut Gott gegenüber. Und es fällt uns schwer und es fällt auch mir persönlich immer wieder schwer, geduldig zu sein oder zu warten, bis Gott handelt. Das ist eine echte Herausforderung. Ich glaube, wir haben das vielleicht auch zum Teil schon verlernt heutzutage. Aber wenn es ein Warten ist auf das Handeln Gottes, das er versprochen hat, dann hat es die Geduld auch ein Ziel. Wenn wir eine Verheißung haben im Warten, dann ist es nicht nur auf was blicken, was irgendwann kommt, sondern ist es jetzt schon auf das Vertrauen können, im Hier und Heute auf das Vertrauen können, was Gott uns ankündigt. Das finde ich das Wertvolle an diesem Habakuk-Gespräch mit Gott. Gott lässt den Habakuk und die Leute, für die er spricht, nicht allein. Er gibt ihnen den Zuspruch mit und den soll jeder lesen können. Deshalb soll er ihn aufschreiben auf eine große Tafel, weil das wichtig ist. Dieser Satz, ich habe mal aufgeschrieben, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der wird dreimal im Neuen Testament zitiert werden, weil er so wichtig ist. Einmal davon in Römer 1, Vers 17, und das ist eine ganz wichtige Stelle, besonders für Martin Luther ist das eine entscheidende Stelle geworden, weil er mit diesem Satz, das Leben in Ewigkeit nicht aus dem Glauben kommt und nicht aus dem eigenen, was man tun kann, nicht aus der eigenen Rechtfertigung, da hat es für ihn alles geändert. Es war für Luther die Erkenntnis, die alles verändert hat. Es war dieser Satz aus dem Habakuk-Buch. Gott schafft Gerechtigkeit zur richtigen Zeit. Das sollen alle wissen. Gott sagt damit auch, wenn mein Handeln jetzt vielleicht noch nicht verständlich ist, auch wenn meine bisherige Antwort unbefriedigend für dich ist. Und sogar wenn du mich für ungerecht hältst, vertrau mir und glaub mir. Warum macht es Gott? Warum gibt er dem Habakuk nicht einfach das, was er will? Warum schenkt er den Menschen nicht die Erlösung, die sie doch so dringend brauchen? Ich würde sagen, damit Habakuk einerseits sicher weiß, dass er von Gott gehört wird und zum anderen, dass daraus ein Vertrauen auf Gott entsteht. Ein Vertrauen darauf, dass Gott auch handeln wird. Und dass aus dem Hören eben nicht der Eindruck entsteht, man könnte mit lautem Schreien über Gott verfügen. Zumal man selber nicht so einen Überblick über die Dinge hat, wie Gott es hat. Es ist was anderes, was Gott hier schenkt. Aus der Gewissheit gehört zu werden, wächst Glaube. Und dieser Glaube ist aber nicht eine besondere Leistung und auch nicht ein besonders lautes Schreien, nicht ein Programm und nicht eine fromme Übung, sondern er ist wie ein Rettungsring. Der Glaube, den Gott schenkt, ist ein Rettungsring, an dem er sich festklammern kann. Der Glaube ist das, woran sich Habakuk festhalten kann, was ihn über Wasser hält. Er ist das, woran wir uns festhalten können, gerade dann, wenn die Frage laut wird, ob Gott uns hört. Oder warum Gott so wenig zum Guten ändert. Gott schenkt uns den Glauben. Er schenkt uns eine Beziehung mit ihm. Er schenkt uns die Verheißung, dass er es richten wird. Es ist so wichtig, wie dieser Glaube aussieht. Denn es wäre ein falsch geleiteter Glaube, wenn wir meinen, mit lautem Schreien können wir über Gott verfügen oder über ihn bestimmen. Das wäre auch eine Art Beziehung, aber die wäre verdreht. Natürlich dürfen wir als Kinder Gottes schreien. Wir dürfen quasi gegen das andemonstrieren, was Gott auch an Leid zulässt oder was wir hier in dieser Welt, was uns schwerfällt. Aber dann sollten wir uns nicht in einen Schreikrampf Gott gegenüber verlieren Und wir sollen uns auch nicht enttäuscht oder frustriert in uns selbst zurückziehen und Gott links liegen lassen, mit der Meinung, Gott würde uns nicht hören wollen. Ich wage mal zu behaupten, dass es ein sehr weises Handeln von diesem Vater ist, nicht einfach dem Kind, das besonders laut rufen kann, alles zu geben, was es verlangt. Wahrscheinlich wissen manche Eltern das auch, dass man nicht dem Kind immer alles geben kann, vielleicht sogar, wenn man es gern würde. Dass es manchmal die bessere Lösung sein kann, es nicht zu geben. Und daraus kann aber Vertrauen entstehen. Wenn das Kind nämlich lernt, meine Eltern, denen kann ich vertrauen. Die geben mir vielleicht nicht alles, aber die sorgen für mich. Und die halten auch Dinge von mir fern. Dann ist das eine wichtigere Beziehung, eine andere Beziehung, als wenn man Eltern hat, die einem mit allem, die einem alles einfach so geben. Zu wissen, der Vater hört mich, dass daraus eine Beziehung entstehen kann, das ist das Wertvolle. Habakuk, der reagiert auf die Antwort Gottes im 3. Kapitel, ziemlich ausführlich. Wie gesagt, könnt ihr heute Mittag mal lesen. Ich lese eine kurze Zusammenfassung, nur ein Vers vom Anfang und dann das Ende vom Habakuk. Da sagt der Habakuk: Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Ich bin erschrocken. Also er ist immer noch nicht einig mit Gott. Ich bin erschrocken. Herr, lass das, was du tun willst, bald geschehen, damit wir es noch erleben, und hab Erbarmen mit uns. Da merkt man schon, was diese Beziehung ausmacht, dass er Gott vertraut, dass es Gott auch anvertraut, dass er handeln darf. Und dann kommt das Ende vom Habakuk-Buch. Als ich diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schreck in alle Glieder, meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Mir bangt vor mir selbst, denn ich muss gelassen auf den Tag warten, an dem all dies Unheil, das uns treffen soll, über das Volk hereinbrechen wird. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhirten und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Es ist noch nicht alles gut, auch beim Habakuk nicht. Und er sagt es auch klar, es fällt ihm schwer, das zu akzeptieren, was noch schwierig ist, wo noch so viel Schlimmes auch ist. Aber trotzdem kann er sich mit seinem Herrn freuen und sogar jubeln, weil er weiß, der Allmächtige ist meine Kraft. Die Situation ist noch genau dieselbe wie vor dem 1. Kapitel. Das Habakuk-Buch ändert an der Situation erstmal nichts. Aber der Ton von Habakuk ist ein ganz anderer. Auch wenn seine Sorgen noch da sind, der Habakuk geht anders mit ihnen um. Er kann trotzdem jubeln und er weiß, dass Gott seine Kraft ist und es hilft. Er weiß, dass er mit Gott auch steinige Wege gazellenhaft überspringen kann. Tolles Bild, finde ich. Habakuk ist der, der in dem Gespräch verändert worden ist. Und das wünsche ich uns auch immer in den Situationen, wo wir sagen, hörst du mich eigentlich, Gott? Natürlich dürfen wir das bitten und ich wünsche euch und wünsche uns allen, dass Gott auch unsere Bitten erhört. Er tut's auch. Aber auch da, wo er es nicht tut oder wo er es noch nicht tut, wo wir noch warten, können wir uns verändern. Und da, genau da kann Glaube wachsen, als Vertrauen auf den Vater. Und genau da dürfen wir auch weiter mit unseren Fragen und Bitten und auch mit unserem Leid, mit den Klagen vor Gott kommen, auch mit verzweifelten Rufen. Der Habakuk hat es auch weiterhin gemacht. Aber wir können von ihm die Gewissheit mitnehmen, dass Gott uns hört. Und außerdem, dass er für uns für die Zeit des Wartens den Glauben als Rettungsring zuwirft. Wir müssen nicht allein durch die Schwierigkeiten strampeln. Nicht die in unserem Leben und auch nicht in die in unserer Welt. Denn wir haben einen Glauben, der uns trägt. Und wir haben sogar gegenüber dem Habakuk noch einen Vorteil, weil wir wissen, dass Gott in Jesus die Rettung geschenkt hat. Wir wissen, dass wir, warum und an wem wir uns festhalten können, nämlich an Jesus Christus und an der Botschaft über ihn. Da ist der Glaube schon noch konkreter, wie den Habakuk leben durfte. Bei Jesus war es auch so. Auch durch die Auferstehung von Jesus sind nicht alle Probleme dieser Welt einfach weg, sofort beseitigt. Auch weiterhin ist Warten und Glauben angesagt. Aber wir sehen, wie Gott handelt. Und darauf dürfen wir vertrauen. Auch wenn wir Jesus selber nicht sehen und auch Gott nicht sehen und auch wenn er manchmal schweigt, wir wissen, er hört uns. Darauf sich verlassen zu können, das ist das Wichtigste für uns. Amen.